Box, box. Box, 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 box.
Oh, God, yes!
Holy mac and cheese balls.
Stop the coffee.
Carlos, einen Kaffee austrunken oder stell den Kaffee weg. Wir müssen da nämlich alles wegstellen und voller Fokus jetzt auf den Podcast, auf Episode 5 von Formula One. Ich würde jetzt einfach einmal vorschlagen, nach einem eher unspannenden Rennen machen wir einfach einen viel spannenderen Podcast.
Super Idee und ich glaube, es wird nicht so schwer sein.
Also, Challenge accepted.
Challenge accepted. Wir schauen kurz in unsere Witzkiste und backen alles aus.
Und wir haben natürlich auch heute wieder einen Gast, der den Podcast noch besser macht als das Rennen in Portimao war, nämlich Josh Cruz. Das ist Digital Producer von der Scuderia AlphaTauri.
Yes.
Bevor wir über das Rennen reden, es ist ja rundherum auch viel passiert. Mhm. Zum Beispiel Sprintquali in den letzten 2 Wochen, dass es ja auch stattfinden wird, mhm. Also dass es fix stattfinden wird. Was sagst du dazu, Caro? Dass die Formel 1 sich da was überlegt hat, dass man da einfach mal was Neues probiert.
Oh, schauen wir mal, wie es wird, würde ich ja mal sagen. Ich bin sehr gespannt.
Du wirkst aber eher skeptisch, gell?
Ja, ich bin bei neuen Sachen, bin ich immer offen. Aber da ist halt, weißt eh, dann kommen wieder irgendwelche Regeln, dann immer wieder Grauzonen, da wieder Diskussionen. Also ich bin sehr offen, skeptisch. Sagen wir, ich bin neutral. Ich mache es österreichisch und ich sage, schauen wir mal, also, wie es wird.
Ich finde es cool. Also ich freue mich wirklich drauf, wie das dann ausschauen wird. Ich glaube, das wird richtig spannend werden. Und von den Teams her, die müssen da ja wirklich komplett arg dann reinhackeln. Ja. Du hast am Freitag nur noch ein Training und dann hast du schon das Qualifying.
Das ist halt, glaube ich, eine ziemliche Umstellung und ich glaube, es wird ein ziemlicher Stressfaktor. Allein ich jetzt bin im Stress, wenn ich daran denke, wie ich dabei zuschauen werde. Ich schaue das Training und danach ist sofort das Qualifying. Das ist man ja nicht gewöhnt. Also ich bin jetzt schon im Stress. Und ich würde gern wissen, wie sich das dann für die Teams, nämlich auch nicht nur für die Fahrer, sondern auch für die ganzen Mechaniker und die gesamte Crew, die dahinter steckt, wie sich das dann ändert. Und was sich da ändert bei ihnen.
Wie es eben geheißen hat, dass am Freitag dann schon das Qualifying ist und mit den Zeiten und so. Und es schaut doch wirklich so aus, dass die Zeiten dann auch nach hinten schieben, weil sie sagen, eben natürlich viele Leute arbeiten am Freitag noch. Und damit da auch so viel wie möglich auch zusehen können, dass sie das auch zeitlich nach hinten schieben. Am Samstag ist dann das zweite Training und dann ist ja das Sprint-Qualifying.
Sprint-Quali.
100 Kilometer, halbe Stunde circa. Und da wirklich dann Vollgas geben, also ich stelle mir das schon spannend vor. Vor allem, du musst ja auch aufs Auto aufpassen, weil du willst das Auto ja am Sonntag fürs Rennen ja noch haben.
Aber ich mag es ja, wenn einmal was Neues wieder dazukommt, dann kommt man ein bisschen aus diesem Alltagstrott heraus.
Und es kann nicht schlimmer sein als das Knockout-Quali, das vor keine Ahnung wie vielen Jahren war. Mhm. Das habe ich verdrängt und den genauen Ablauf habe ich auch verdrängt.
So wie jeder.
Im Endeffekt hat es das eh nur ein Rennen lang gegeben und dann sind sie eh selber draufgekommen, dass das echt ein Vollblödsinn ist.
Ja.
Also es kann auf jeden Fall nur besser als das werden und ich freue mich wirklich drauf. Und ich finde auch, es sollte sich jeder so auch mental jetzt nicht dagegen wehren, sondern einfach schauen wir uns das an, vielleicht wird es ja tatsächlich cool.
Mhm. Seid nicht so skeptisch, liebe Hörerinnen und Hörer, seid nicht wie ich. Seid mehr wie die Beate, freut euch drauf.
Ja, offen in die Welt hinausschreiten.
Offen in die Welt, ja.
Und apropos in die Welt rausschreiten, da war ja noch was anderes. Das Blackout-Weekend.
Ja.
Das hat ja in der Fußballszene begonnen und das haben ja dann auch die Formel-1-Fahrer dann übernommen und haben auch gesagt, sie werden über das ganze Wochenende bis Montag eben nichts auf Social Media posten, um eben Bewusstsein zu schaffen gegen Hass im Internet, gegen Rassismus und so weiter und so fort. Und ich habe mir gedacht, jetzt, wo das Wochenende vorbei ist, die Fahrer haben so eine große Reichweite und dann zu sagen, wir posten nichts, wenn ja die ganzen Teams dann im Endeffekt was über die posten, macht das einmal ein kurzes Oha und das war's dann. Man denkt, die sollten die Reichweite nutzen und irgendwas Großes, Virales machen, um da Bewusstsein zu schaffen.
Also quasi
und nicht so, wir posten einfach nichts.
Also quasi sich nicht verstecken, sondern vielleicht ein bisschen mehr daraus machen, als zu sagen, wir sind jetzt einmal leise.
Weil eben, wenn die dann leise sind, sind da die ganzen Hassstimmen im Internet dann
Sind die noch lauter.
Was ich lustig finde, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, der Marzipan hat ja da auch mitgemacht. Da hat es diese eine Aktion gegeben, das war letztes Jahr im in Spa, glaube ich, war das, beim Formel-2-Rennen, wo ein extremes Battle zwischen ihm und Yuki Tsunoda eben war. Er hat im Endeffekt dann 5 Strafsekunden bekommen, ist dann Zweiter geworden. Der Yuki hat gewonnen. Der Yuki geht halt zu den Interviews hin und der Marzipan hat dann sein Tafel, wo du dann hinfährst, ne, wenn du das Rennen, wenn du fertig bist, ja, also ein Zweier-Tafel, da ist er mit so viel Schmackes hingefahren, wo er gesehen hat, dass der Yuki da gerade vorbeigehen will, dass er das voll zu dem hingefetzt hat. Und dann, jetzt komme ich ja erst zu dem Punkt, die Geschichte muss man ja ausbreiten, wenn ich da schon so blöd daherrede. Es hat dann natürlich auch Posting auf Facebook gegeben, auch auf seiner Seite mit blöd ausgegangen und Und da hat dann einer auch dazu geschrieben, auch gegen den Yuki Tsunoda eben geschossen und in die Richtung, dann soll er doch in ein Kabuki-Theater gehen, wo er eben hingehört. Und dann noch die japanische Flagge als Emoji dazu. Also so Political Correctness von dem Posting ist nicht okay. Und der Marzipan hat darauf mit lachenden Emojis geantwortet. Der ist auf einmal gegen Hass im Internet und gegen Rassismus und...
Naja, ich glaube ja, meine Theorie ist, wahrscheinlich hat der Marzipan das ja von sich selbst aus vielleicht nicht so gemacht, sondern wurde vielleicht von einer Person, die ein bisschen höher steht, die vielleicht für die digitalen Medien zuständig ist, vielleicht dazu aufgefordert. Ist meine Theorie. Kann natürlich sein, dass das natürlich immer, wenn wir es auch so offen reden, natürlich steht man besser da, wenn man da mitmacht.
Aber gerade da wirkt es dann extrem unauthentisch. Werden wir jetzt ein seriöser Podcast?
Nein, übertreibt man nicht. Aber ich finde das immer sehr schön, wenn man bei Marzipan auf Instagram geht und egal in welches Posting man schaut, also die Kommentare sind ja großartig.
Da brauchst du Popcorn.
Popcorn, ein Getränk.
Aber ich denke mir dann, den größten Effekt hast du halt dadurch, wenn du eben dann da einfach ignorierst und da nicht eben durch Kommentare dann die Reichweite dann in die Höhe treibst. Also ich bin da auf der, ich ignoriere den einfach.
Wo ich auch noch geschaut habe heute und zwar ziemlich mit großen Augen, war die Driver of the Day Geschichte. Da wurde ja an die 20 Minuten lang der Driver of the Day nicht veröffentlicht, weil aufgrund...
Angeblich.
Alles angeblich. Es gilt die Unschuldsvermutung hier. Sagt man oder sagt dieses Internet, dass der Driver of the Day daher Marzipan war und sie überlegt haben, wie sie damit rausgehen. Und jetzt schaue ich ja auch gerade auf die Formula One Seite und es ist Sergio Perez, Driver of the Day.
Auch komisch, oder?
Ja.
Der Perez als Driver of the Day, weil denke ich, der jetzt so vom Hocker-Count hat mich der jetzt auch nicht unbedingt.
Die Frage ist, Beate, und das würde ich gerne von dir wissen, was hat dich bei diesem Rennen vom Hocker gehaut? Gab es da etwas?
Ja.
Her damit.
Ja. Beginnen wir heute bei Haas gleich.
Oh.
Wir haben schon so viel über Haas geredet, beginnen wir nämlich auch gleich bei Haas.
Sehr gerne.
Haas F1. Mick Schumacher tatsächlich.
Ja, stimmt.
Der Mick Schumacher, weil der wirklich ein richtig cooles Überholmanöver gestartet hat gegen Latifi. Der hat ihn wirklich dann so in Bedrängnis gebracht, dass der dann einen Fehler gemacht hat und vorbei ist an dem. Ja. Und ich gedacht habe, echt sehr cool. Und der war auch wirklich das ganze Wochenende vom ersten Training bis zum Rennen, hat der so vorgelegt gegenüber seinem Teamkollegen, dass ich mir echt gedacht habe, wow. Respekt, Shampoo
an Mick Schumacher. Bin ich absolut bei dir.
Und Marzipan tatsächlich, ich habe von dem noch nichts gesehen, dass meine Meinung irgendwie ändern könnte, dass es einfach nur ein Paydriver ist. Der hinkt da einfach immer hinten nach.
Kurze Stille von dann, mir, weil ich gerade überlege, aber es kommt nichts.
Dann beim Qualifying war eben der eine Zwischenfall mit dem Latifi. Mhm.
Beim Rennen in Portugal auch ein kurzer Moment, wo ich gedacht habe, uiuiuiui, Marzipan und Perez. Der hätte eigentlich Platz machen sollen und ist da ganz blöd gefahren, wo ich mir gedacht habe, ui, also wenn der jetzt ganz blöd daherfährt.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Crew im Teamradio dem nichts sagt, dass da hinten einer kommt, den er vorbeilassen muss. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Machen wir weiter und zwar Alfa Romeo.
Oh Mann. 2 Laps. Und Carbonsalat von Kimi Räikkönen. Bitter.
Das ist so schade. Ich habe so eine große Hoffnung in dem gehabt. Eben durch den Wahnsinnsstart vom letzten Jahr haben wir gedacht, Kimi, der wird da jetzt, Portimao, das ist seine Strecke, das liebt er. Und dann...
Weg war er. So schnell geht's. Und was ich
mich dann... Das war ein blöder Fehler.
Und was ich mich dann immer frage ist, was denkt sich Bernd Mailänder? Denkt er sich, oh, super, jetzt muss ich schon wieder losfahren, jetzt bin ich gerade fertig, jetzt wollte ich gerade einen Kaffee trinken und bam,
jetzt habe ich mich gerade hingestellt.
Ja, jetzt habe ich mich gerade wieder eingeparkt und boah, muss ich schon wieder losfahren.
Ich weiß nicht, vielleicht wartet, also hoffentlich passiert irgendwas. Ich will da mit meinem Aston Martin Safety Car rausfahren, weil der einfach so geil ist zum Fahren. Teamkollege Giovinazzi auf 12, erwähnen wir das einfach anstandshalber auch noch, weil gehört ja auch zu Alfa Romeo, aber ich glaube, mehr gibt es da gar nicht zu sagen, das war es eigentlich schon.
Nein, das war's.
Kommen wir zum nächsten Team, Aston Martin.
Ach Gott, was habe ich gezittert und mir gedacht, endlich Vettel nach Ewigkeiten im Q3. Ich habe mir so viel erwartet, wahrscheinlich sehr viele haben sich viel erwartet. Ja, und dann...
Ausgegangen im Endeffekt ist es ja Vettel auf der 13, hat drei Plätze verloren und Stroll auf 14 und hat drei Plätze gewonnen. Im Endeffekt waren sie halt irgendwo. Auf jeden Fall nicht dort, wo sie gerne wären.
Die sind noch nicht ganz dort, wo sie, glaube ich, hinwollen. Aber
ich frage mich echt, was da schiefgegangen ist.
Das stimmt. Und vor allem auch mit Vettel, einem Weltmeister im Cockpit. Da blutet halt ein bisschen das Herz. Nach den Jahren bei Ferrari hätte ich ihm doch schon ein bisschen schneller Erfolg gegönnt. Aber wer weiß. Also die Saison ist lang. Hoffentlich pendeln sie sich ein.
Aber es ist ja tatsächlich so, wenn du eben weißt, wie gut Racing Point eigentlich letztes Jahr war und dass das doch recht spannende Midfield-Battles dann gegeben hat, war das halt jetzt wirklich so absolut gar nichts.
Na und erinnern wir uns an Sergio Perez ersten Platz im Racing Point?
Unvorstellbar jetzt gerade. Wenn man denkt, jetzt ersten Martin auf ersten Platz würde ich jetzt nirgendwo sehen. Mhm. Auch nicht mit viel Glück.
Also da muss sehr viel schief gehen und sehr, sehr viel passieren, dass Aston Martin auf Platz 1 wäre.
Ja, da müssen 18 andere Fahrer ausfallen.
Weißt, ich finde das schön. Du bist da eher so wirklich die realistische Person und ich bin da ein bisschen die Motivationsperson. Wer uns im Doppelpack buchen möchte, also Aston Martin, ruft uns an. Wir sind da für euch mit Motivation und knallharten Worten für Erfolg.
Mehr gibt es über Aston Martin in dem Fall gar nicht zu erzählen.
Das war unauffällig.
Ja, das war unauffälliger als Alfa Romeo.
Das stimmt. Das
weil
stimmt.
Du hast wenigstens in Kimi dir gedacht, na, verdammt, aber nicht einmal, da hast du nicht mal gedacht, na geht der Vettel ist draußen. Du hast eben so emotional dann mitlebst, aber nicht einmal das hast du dann gehabt, sondern ja, okay, 13, 14.
Ja.
Das war jetzt richtig ein blödes Wochenende für die.
Auch ein blödes Wochenende für Williams.
Ja. Habe ich wirklich so insgeheim ja gehofft, nachdem ja George Russell bei der Quali auf den 11. Platz gefahren ist.
Elf!
Was ja unfassbar ist.
So viel Potenzial für das Rennen und dann...
Oh mein Gott, wird es das Wochenende sein, wo er endlich Punkte macht? Und dann ist... Was war mit dem Lorus?
Nicht sein Tag. Immerhin müssen wir es wieder mal positiv sehen. Immerhin gab es keinen Crash von Williams.
Und Latifi war ja auch... Bleib mal unspektakulär. Nämlich Alpha Tauri. Ein Punkt. Der Tsunoda auf 15. Ich habe dann auch dieses Wochenende nicht einmal fluchen gehört.
Ja, ich habe ihn gar nicht gehört.
Bei uns auch jetzt still, eine Gedenkminute.
eine Gedenkminute an dieses unauffällige Rennen.
Ich glaube, das Problem ist halt wirklich tatsächlich, dass eben die Erwartungshaltung im Moment einfach so hoch ist. Weil, wenn du schaust, die letzte Saison zum Beispiel, da sind ja auch gegen Ende hin noch die verrücktesten Sachen passiert. Da hat Max Verstappen dann doch noch ein Rennen gewonnen. Da hat Sergio Perez ein Rennen gewonnen. Dann war der Crash mit Grosjean. Mhm. Dann hast du George Russell im Mercedes gehabt und jetzt die letzten beiden Rennen, die ja auch komplett irre waren. Und jetzt glaubt man natürlich, jetzt geht das so weiter.
Und es passiert dann immer irgendwas, was spannend ist. Aber es gibt ja Rennen, die einfach solide, unauffällig verlaufen.
Und es war halt wirklich so ein klassisches Sonntagsrennen. Wenn ich keinen Podcast machen würde, ich hätte so ein kleines Nickerchen gemacht. Wenn man vielleicht einmal nicht schlafen kann, dann kann man sich das Rennen einfach von dem Wochenende nochmal anschauen. Mhm. Also Portimao 2021, du kannst nicht schlafen, schau dir dieses Rennen an, dann schläfst du ein.
Ja, Wir machen einfach mal ein Formula One Meditations-Special.
Wir kommentieren das Rennen in Portimao dann einfach für alle, die Schlafprobleme haben, mit ganz beruhigenden Floskeln, ganz eine beruhigte Stimme.
Ja.
Und wenn ihr das haben wollt,
schreibt uns.
Sagt uns Bescheid, ja. Weil zum Spaß machen wir es nicht. Also Nein. Wenn das keinen interessiert, machen wir sowas auch nicht.
Wir versprechen, dass wir da auch geführte Atemmeditationen machen. Ja, das heißt, wir werden uns ja auch die Atemübungen ansehen, schauen, wie man einatmet, ausatmet.
Mhm.
Und im Hintergrund dann dieses Rennen, ich glaube, 3 Runden
genau. Und
man ist weg.
Da müssen wir einen YouTube-Channel dann aufmachen.
Ja.
Ich bin gespannt, ob sich da irgendjemand meldet und sagt, hey, das ist so cool, für die super Idee. Und weil wir gerade auch bei AlphaTauri waren, wir haben es ja schon gesagt,
ja. Unser
Gast ist ja auch von der Scuderia AlphaTauri,
ja. Nämlich
der Josh Cruz.
Mhm.
Wie schon erwähnt, er ist Digital Producer, das heißt, er ist für den ganzen Social Media Content verantwortlich.
Das heißt, alles, was ihr auf Facebook, Twitter, Instagram oder auch YouTube seht, das ist von ihm.
Unser Blick hinter die Kulissen, wie denn so ein Job eigentlich genau ausschaut, was denn der so macht. Und da natürlich gleich mal die erste Frage, wie war eigentlich sein Weg in die Formel 1?
Was it always some kind of a dream of you?
No, I thought I was going to be an AFL player, to be honest. But then
okay. When
I realised I didn't have the talent, I didn't really know what I wanted to do. I was on course to be actually a silversmith about 11 years ago, which is, you know, restoration of old antiques and plating and polishing. And I was doing that and it didn't really work out. I loved the job, but it just didn't really work out. So I went back to school and studied. And obviously I was heavily into F1 at this point. And I thought, okay, I'm too tall and don't have skills to drive, but maybe I can go to races and write about it, because I always had an interest in writing and I was good at English in high school. So, I went back to school and studied. I got a diploma in sport development, which sort of covered a lot of areas. I'm not really sure what it did, but it sort of helped me sort of grow and become more confident, and then went to university and studied sports journalism with the goal. At this point, I knew exactly what I wanted to do and where I wanted to be and how to get there. So I sort of put like a long-term plan in place,
mm-hmm.
Worked 2 or 3 jobs at a time while studying. So that counted up to 80 hours a week sometimes.
Oh, wow.
You sort of got to wave goodbye to your social life sometimes. And that's what I did. Once I was finishing university, like my final year, I started going to races and as a sort of freelancer and getting the feel for it and meeting people and stuff. So that was my entry. I had my first taste of the paddock in 2013 in Australia,
mm-hmm.
Interviewing a technical guy at Shell. And even then, just buzzing in. I'm sure you know the sound of buzzing in. That's just everyone's sort of favorite moment, I think, when you get into the paddock. I'm like, yeah, this is where I want to be. Yeah, continued working quite hard to get there. And eventually I moved to London in 2016 to cover Formula One full-time as a freelancer. And I wasn't getting paid at all at some point. Like, it was just sort of taking that sort of dive and pushing your way in to try and get any work that's available. And that's where those 80-hour weeks came back in, from working a couple jobs, mm-hmm. while studying to save, to back yourself, to make a move to Europe and, try and get into a sport that you love and a job that you love.
And now you're working for AlphaTauri.
I am, yeah. It's a crazy, yeah. Sometimes I do, you know, especially when you've got lockdown and you've got days at home and you're just thinking, what can I do today and not watch Netflix? You find yourself going down a wormhole of, like, you know, Google Memories and Facebook memories and all that sort of stuff, and you just scroll through and you can spend an hour or two just going through even your camera roll and seeing, okay, yeah, this time 4 years ago I was here. And, you know, being a freelancer, it's not glamorous. You know, you do it the hard way. You sleep on people's floors and you travel to races driving and all that sort of stuff. So you make good memories and stuff, but some of the times it's just awful. Yeah, so it's interesting. You look back on it and go, geez, you know, you've gone through a lot to get here and
yeah.
And now I'm just sitting in an apartment in sunny Italy. So I'm not complaining.
No, you have a bed to sleep in.
Exactly. It's not the floor.
And what exactly are you doing now?
So I'm a digital producer at Scuderia AlphaTauri. I joined the team towards the end of 2017, sort of taking over the social media accounts to try and help grow and make the team more prominent online. So I'm obviously a trained journalist, but I had sort of interest in digital media as well. So I implemented more into my role, where it's just, you know, making a lot more videos and interesting content rather than just tweeting and Instagramming, I wanted to create a more behind the scenes experience, which is what everyone wants and everyone tries to do. So it was just sort of, how do you do it? So fast forward to today, I make a lot of videos with the drivers and just sort of cover a race weekend and try and keep people engaged, because you've got 9 other teams to cope with and to stand out. So my main thing is to try and figure out what they're not doing and what can I do that's hasn't been done before, which is very difficult. What can I do just a little bit differently that sets us apart? You know, anyone can tweet, it's race week on a Monday morning, but what can I do differently than that? Because for me, I'm not a fan of that. So I thought, okay, how can I get people engaged? People love to talk about music and what they're listening to right now. I'm going to put a garage playlist up and let everyone comment what they want. And I'm going to collate it and then put their names next to it so they can see their name on our social media accounts. I think that was one of the most things I'm proud of so far, sort of in my role. It was just a bit like I wanted to make things different. Mm-hmm. And I think that was a good way of doing it. Plus, it's a good way to sort of grow your account as well.
Und da bitte muss ich dazu sagen, bei dieser Garage-Playlist von der Scuderia Alfa Tauri, da habe ich auch mal einen Song vorgeschlagen in der letzten Saison und der war mit dabei.
Welchen?
Ich weiß es nicht mehr. Aha. Ich muss erst wieder nachschauen. Aber das ist echt cool, wenn du da die Songs vorschlägst und dann kommt diese Playlist dann online und dann steht da der Name dabei.
Sagt mal.
Und was natürlich auch eine irrsinnig große Herausforderung ist, gerade eben, wenn du bei Alpha Tauri arbeitest, da rechnest du ja nicht so wie bei Mercedes jedes Mal mit einem Podium oder gar mit einem Sieg.
Nein.
Und deshalb sind bei denen ja auch Podiummomente ganz was Besonderes.
Podium finishes, because it's not really expected. So the first one with Danny in Germany, like already that was a crazy race. And I remember, you know, being in the garage at the time, and just sort of seeing, you know, we weren't really expecting anything throughout that race as well. It was wet. Alex was sort of doing well at the time. He was up in the top 6 or 7. Mm-hmm. And Danny had just pitted before the track was ready for slicks, I think. Mm-hmm. Yeah. And he'd done it before. And we're like, okay, I didn't think much of it. I'm like, okay, it's good. You know, good to try something. And maybe he can jump back in the top 10 as well. But then like the track evolved like so quickly and everyone needed to pit in front of him. And all of a sudden he's like running in second. And we're just like, okay, top 4 happened? Maybe, top 5. Not bad. Yeah. Okay. This could be good. Then you look at the laps left and there wasn't that many. It was like, oh crap, we actually could be on for a podium here. Then you just think the first thought, like when the last couple of laps were happening and it's like, what do we do? Like the main thing is, what do we do? I had my boss, Fabi, she's been in the team since when it was Minardi still. Mm-hmm. So she's been around a long time and she was there with Seb in his win in 2008. So like she'd done the podium once before. And even then she was like, oh, I never knew what to do. I was running around with Seb, like not knowing where to go. And sort of, you know, she was saying next to me we had that sort of same thing, cause she was Danny's press officer for that year. And we're just sort of like, what are we doing now? Like, we know he's going to finish third because there was no one really behind him. What are we doing? Okay. So it's like, we had to sort of think the next steps whilst the race was still happening. But like, it's funny. It was sort of going in slow motion because you had to sort of think of 2 things at the same time. And you was just breaking it down. You know, Fabi took care of all the, like where to go for Danny and lots of stuff. And I'm just thinking, all right, how do I cover this on a social media sort of standpoint, because like, you know, we've never gotten a podium on social media before, when social media has been around, you know? So it was like capturing everything. What can we do? And you know, Danny, he's such a good guy and he's come, like this is sort of like his comeback sort of podium, and just hearing him on the radio whilst you're trying to type out things as well. And that, like, so that was such a special moment. And then running around afterwards, just, you know, you become so busy trying to get everything and capture everything, put everything out and all that sort of stuff. So you become so busy, but you're enjoying it at the same time. And then to experience the exact same thing with Pierre in Brazil, when he just sort of just kept creeping up the order and all of a sudden he was second and there was like a restart and you had Hamilton behind him. You know, my hands are all like sweaty trying to understand what was happening and how many laps are going. And then, you know, there's a really cool video of like one of our guests who took from the viewing area of the garage, like all the guys just running outside. We didn't know where he was going to finish, like, because mm-hmm. Hamilton was right behind him. So we're like running to the pit wall and sort of the barriers, putting our heads through and and seeing those two cars come across and, like, you know, won't forget that image ever.
Yeah.
See, I'd like to say I'm not sure. I think I knew that it was our car first. It's hard to tell when you're, like, facing it.
Mm-hmm.
When it's coming at you, and I'm like, yeah, he's got it. I just had this sort of feeling he's got it. And so I had to run straight back into the garage, and the wall in Sao Paulo is, like, really high. So, like, I was like, I just jumped off, which was not the smartest thing to do. Run back into the garage, and then, like, where did he finish? Before I say anything on social media and be an idiot and get it wrong, where did he finish? So I was running back, and, like, I think I even asked someone, like, where did we, where was it? Like, we're all celebrating, but what number was it? Yeah, just absolutely crazy. And that one was good. Like, we could enjoy that one a bit more because we didn't have to leave on Sunday night to go back home, where the European races, we generally leave on a Sunday night. So we all went out just downstairs at the hotel bar and just got to properly enjoy it. And just everyone had sort of their own, like, mini story to tell, even though we're all part of the team, we can hear the same thing. You know, you've got some of the engineers who could hear certain different parts of the intercom. Just, yeah, it was all the stories that just come out that night. Yeah, it was just, that was super nice. And obviously we did it again last year in Monza. So those three podiums, the win was another one on itself because it was an actual win. You're generally pinching yourself, you know, your team, the one you work for, the one that hasn't won in 12 years has just won a race and it's at Monza. Like, I'm still getting goosebumps thinking about it right now talking. But I remember that one, like, really clear. Like, the last, I think he had 26 laps in the lead, but it was even before that where I just spoken to the other press officer. She was standing next to me and Pierre was like, he wasn't first at the time, but I was just thinking, like, you know, we've got, I think it was when the red flag happened, like, we've got a good chance of actually getting a podium on this one. And then it sort of became real once he was leading him and, like, okay, there's a couple of cars behind him. Hamilton has his penalty. There's an actual chance we might win this. And so that realization sort of creeps in and you say to someone, they're like, don't say that. You know, you can't say that. You're going to jinx it.
Yeah.
So, all right, I'll shut up. I think it was like 15 or 12 laps to go. I was already Googling how many days since our last win. Yeah. I put the time and I'm like, oh, just in case, just, I've got to be ready. So for this podium, the third one, I was ready. I was like, we've got it. I've got the thing to post. Okay, yes, Pierre's won. Let everyone bask in our glory on social media. And then the next tweet was like, it's been X amount of days since the last win. And, like, it was just that good stat to have straight away.
Yeah.
Yeah, it was good to have that sort of ready. And I'd learned from my two lessons of the last podiums, like, okay, what can I do? How can I make this even, like...
Ich glaube, das sind Probleme, die Mercedes nicht haben. So, was machen wir, wenn wir ein Podium machen?
Ich glaube, die denken sich dann wohl eher, was machen wir, wenn wir keins machen?
Zurück nach Portugal. Ich will jetzt endlich auch über Mercedes reden.
Reden wir über Mercedes.
Ich finde das ja gerade irrsinnig spannend, diesen Zweikampf Verstappen und Lewis Hamilton. Mhm. Man merkt richtig, der Lewis Hamilton, wie sehr ihm das taugt, dass da jetzt der Max Verstappen da ist, der ihn so extrem fordert. Und ich bin da so gespannt, wer bei diesem Kampf dann im Endeffekt dann länger durchhält. Der Jäger oder der Gejagte? Weil der Lewis Hamilton hat ja die Erfahrung. Ich glaube, der kann da mit dem ganzen Druck dann leichter umgehen. Und der Max Verstappen, weil der das, der unbedingt will, dass da irgendwann mal, keine Ahnung, die Luft raus ist oder irgendwie der Druck zu groß ist oder was auch immer. Weil das letzte Mal, dass der Hamilton wirklich um eine Meisterschaft hat kämpfen müssen, das ist auch schon ewig lang her. Das war 2016 mit Rosberg damals.
Ja,
und seitdem hat er ja freie Fahrt gehabt.
Nämlich, er hat so lang schon freie Fahrt, dass er wirklich geglaubt hat während des Rennens, dass Perez ein Überrundeter ist und im Funk gesagt hat, wo ist die blaue Flagge? Ja. Und dann, glaube ich, erst gecheckt hat, oh, das ist ja der Führende gerade. Also ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass man da mal kurzzeitig verwirrt ist, weil da jetzt jemand vor einem fährt.
Na, du rechnest ja da jetzt absolut. Dann auch nicht damit. Na, du hast eben so, du weißt, okay, du hast eben Bottas und Verstappen und du selber halt. Aber dass da jemand Vierter ist, der einfach noch nicht in der Box war, mit dem rechnest du ja nicht.
Nein.
Aber lustig, der Moment, wo du wirklich nicht weißt, welche Position du eigentlich gerade bist.
Was ich mich gefragt habe, es gab diesen einen Moment, wo Hamilton vor Bottas gekommen ist und ihn quasi überholt hat. Und ich frage mich, das hat so leicht ausgesehen. Also so leicht. Ich brauche reden, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht einmal einen Führerschein. Aber aus meinen Augen, ich frage mich, ob da so eine Teamorder dabei war.
Beim Bottas ist es halt tatsächlich so, wenn du dir jetzt die Top 3 anschaust, ich zähle jetzt den Bottas halt einmal dazu, weil so viele andere gibt es ja gerade nicht. Und du hast eben Verstappen, der den Willen hat und die Eier hat. Du hast den Hamilton, der so unfassbar gut fährt. Und der Bottas ist einfach von der Mentalität her ganz anders. Der setzt sich einfach nicht durch. Mhm. Der ist so passiv und der lässt einfach machen und keine Ahnung. Da siehst du, ich sehe da keinen Willen, weil man denkt, oh, der kämpft ja nicht einmal. Das war auch, wie das mit dem Verstappen war, weil man denkt, der kämpft ja nicht mal.
Vielleicht will er nicht mehr. Weil er eh weiß, er kommt nicht nach vorne und er wird nicht gewinnen.
Vielleicht haben sie auch deshalb beim Qualifying in der Garage nicht gejubelt, wie er die P1 geholt hat. Das war auch so arg. Da holt er die Pole Position und bei Hamilton zucken sie jedes Mal voll aus und alle springen herum und sind glücklich und yeah, yeah, yeah. Und da mit verschränkten Armen stehen sie da und grillen zirpen.
Sind dabei. Was ich auch sehr spannend finde, wenn man sich jetzt die Fahrerweltmeisterschaft ansieht, haben wir vorne Lewis Hamilton, danach Max Verstappen. Okay, das kennen wir. Aber auf Platz 3 haben wir Lando Norris. Das heißt, das ist wahrscheinlich wieder etwas für den Bottas. Ja, wo er sagt, geht mir eigentlich alles schon wo vorbei.
Gerade wenn du in der Position bist, wo du dir denkst, okay, du musst jetzt wirklich zeigen, wie gut du bist. Vielleicht kann der mit dem Druck auch nicht umgehen. Obwohl ich schätze die Finnen als so coole Menschen ein. Weil ich denke, okay, die stehen da einfach drüber.
Ich glaube, er geht in die Sauna und ist danach wieder entspannt. Ich glaube, das sind so ein finnisches Ding.
Was vielleicht bei dem Rennen vielleicht auch speziell war, jetzt ist mir doch wieder was eingefallen. Normalerweise kämpft man ja um den Sieg, ne? Mhm. Und da auf einmal hat der Fight begonnen um die schnellste Rennrunde.
Oh, das war ein...
Der Perez nach, keine Ahnung, gefühlt 1000 Runden auf seinem Reifensatz. Und dann haut er eben die schnellste Rennrunde hin und dann sehen sie, okay, passt Bottas, das haut hin zeitlich, den können wir auch noch reinholen. Und dann holen sie den Verstappen auch noch rein, weil es ja eh schon wurscht war, weil sie gewusst haben, okay, hoch gewinnen wir es nicht mehr. Ausgehend tut sich's. Es war wirklich einmal spannend zu sehen, dass diese Saison anscheinend so knapp wird, dass auch wirklich der Punkt für die schnellste Rennrunde WM-entscheidend sein könnte.
Absolut. Max Verstappen, eigentlich ein fast cooles Wochenende gehabt, wenn nicht schon beim Qualifying die Track Limits da gewesen wären.
Die Track Limits Verstappen.
Oh, oh, oh. Oh, oh. Und wir können jetzt schon sagen, dieser Podcast ist definitiv spannender.
Ist definitiv unterhaltsamer
als das Rennen.
Oh Gott. Ja. Also kommen wir zu Red Bull Racing.
Sie waren zwar nicht so schnell wie Mercedes, muss man sagen, aber sie haben das Maximum rausgeholt. Und Max Verstappen hat absolut das Maximum rausgeholt.
Ja, sonst wäre er Medium Verstappen.
Das stimmt. Ich mag ja Red Bull auch, weil sie oftmals Dinge riskieren. Und sie wirken oft wie so ein Mensch, der einfach mal sagt, wurscht, probieren wir es einfach mal. Probieren wir es. Und dann hauen die so einen Boxenstopp raus, wo er oder wo Max den fastest Lap bekommen hätte. Und dann kamen halt die Track Limits.
Mal wieder. Echt Verstappen und Track Limits. Ich glaube, das sind keine Freunde.
Ja.
Im Bahrain begonnen, dramatisch. Dann im Qualifying und dann jetzt wieder, oh Gott. Vor allem das Schlimme ist, da war ja eben schon das Interview.
Ja.
Und dann hat er ja noch im Interview gesagt, eben fastest lap, bla bla bla. Und dann sagt der Interviewer, ja. Aber er ist da sehr cool geblieben.
Das stimmt.
Und Perez war gut für die Strategie.
Ja,
well done.
Solide.
Ja, haben alle ihren Job gemacht, muss man so lassen, passt.
Ja, er ist definitiv in den Punkten. Er hat Verstappen unterstützt. Ich glaube, Helmut Marko ist happy und Perez kann heute in Ruhe schlafen.
Apropos solide, kommen wir zu McLaren.
Lando Norris ist ja großartigst unterwegs. Also der hat ja eine Pace drauf und der hat ein Talent, das ist sehr cool und bringt McLaren auch einiges.
Norris 5., Ricciardo 6., solide. Was willst du mehr?
Absolut. Ich glaube ja, dass wirklich McLaren dieses Jahr dritte Kraft wird, wobei sich, wenn wir weiterschauen zu Alpine, die haben ganz schön aufgeholt. Also nach dem ersten und zweiten Rennen, die ja eigentlich ziemlich schlecht waren für die.
Bei den Trainings waren die ja schon immer urstark. Also Platz 7 und Platz 8, da haben sie sich da hinter McLaren dann reingehängt.
Was ich immer so ein bisschen traurig finde, ist, also der Alonso, wenn man ihn so kennt aus seiner Zeit quasi vor seiner Pause, der ist jetzt echt unauffällig. Also keine großartigen Teamradios, es ist sehr unauffällig da. Finde ich schade. Ja. Ich würde gerne ein bisschen mehr von ihm hören, sehen. Vielleicht braucht er einfach noch Zeit.
Was haben wir noch? Ferrari haben wir noch.
Stimmt.
Leclerc eigentlich solide, der ist Sechster geworden. Sainz auf Platz 11, der hat eben leider keinen Punkt gemacht. Der braucht da auch noch ein bisschen zum Reingrooven. Und was mir aufgefallen ist jetzt mittlerweile wirklich schon bei Ferrari, die haben sich bei den Boxenstopps verbessert. Ich habe da nicht mehr so Angst beim Boxenstopp, wo ich mit einem Auge nur hinschaue mit, oh Gott, wie lange wird der jetzt dauern?
Wirklich? Bist du da schon entspannter? Ich bin gar nicht entspannt. Ich bin jedes Mal sehr nervös, wenn es an die Box geht. Schauen wir mal, wann sie mal wieder am Podium stehen.
Wenn, dann wird es eh der Leclerc werden.
Ja.
Das ist auch so ein akribischer, talentierter Fahrer, der auch wirklich aus seinen Fehlern immer lernt, wenn der irgendwas macht, der
sehr selbstkritisch ist.
Das war es auch schon bei Ferrari, ne?
Ja, Hackerl drunter und schauen wir mal, wie es wird in Barcelona.
Barcelona.
Oh, Verzeihung.
Verzeihung. Man glaube es oder nicht. Wir können endlich unsere neue Rubrik einführen. Bist du bereit?
Ja.
Der Leclerc der Woche.
Und es hat uns tatsächlich jemand über www.formula1.at einen Leclerc ausgegeben.
Vielen Dank, Fabian.
Oh, du bist der Allerbeste. Er hat so gut geschmeckt.
Oh, er war Wahnsinn. Es waren nämlich zwei. Es war ja lustigerweise einer für Beate und einer für mich. Das heißt, wir mussten uns keinen teilen.
Danke. Die ist auch dieser Episode gewidmet sozusagen. Ja. Ja, und somit hätten wir für diese Episode eigentlich alles gesagt, was wir sagen müssen, ne? Wir haben alle Teams durch.
Wir haben
dem Fabian Danke gesagt für den Leclerc.
Wir haben dem Fabian Danke gesagt.
Und das Gute ist ja, es ist ja am Wochenende schon das nächste Rennen. Also so Back-to-Back-Wochenenden sind großartig.
Oh, ich freue mich jedes Mal. Da bleibt man einfach in Schwung.
Ja, und es ist ja am Sonntag auch Muttertag. Da freut sich die Mama, wenn man sagt, Mama, ich kann nicht, ich muss jetzt Rennen schauen.
Also wenn ihr da eine Entschuldigung braucht, wir stellen euch eine aus. Eine offizielle Formula One Entschuldigung für die Mama, dass ihr Rennen schauen müsst.
Die stellen wir auf die Homepage. Wir stellen ein Formular auf die Homepage. Das könnt ihr ausdrucken und der Mama zeigen, wenn ihr von 15 bis 17 Uhr frei braucht. Na dann, wir hören uns in einer Woche schon wieder. Ich finde das so cool.
Ja, ich finde es
und hoffentlich
schön.
Wird das spannender, das Rennen wieder. Ich sag's dir.
Ja, sonst müssen wir uns weiter irgendwelche lustigen Sachen überlegen für einen Podcast. Ah, Moment, apropos lustig. Ich sage nicht bis zum nächsten Mal. Ich sage nicht bis nächste Woche. Ich sage erst die rechte, dann die linke. Beide machen Winke, Winke.
Das ist gut.
Box, box. Box, 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 box.
Oh my God, yes!
Holy mac and cheese balls.